Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown
49ers. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Energy Outside Zone Talks mit der Review zum Spiel der San Francisco 49ers bei den New England Patriots. Erneut haben wir ja ein relativ erfolgreiches Wochenende hinter uns, was die 49ers betrifft. Ich weiß nicht, so richtig mitgerechnet hat man vielleicht wieder nicht. Am Ende schlagen die 49ers die Patriots sehr, sehr, sehr deutlich mit 33-6. Und das durften wir auch gestern endlich mal wieder im Free-TV genießen. Ich glaube, da wurde ja doch ein guter Eindruck hinterlassen von den 49ers, die dieses Jahr das erste Mal auf ProSieben Max gezeigt wurden hier in Deutschland, die den Patriots da ziemlich deutlich die Leviten gelesen haben. Wir wollen heute ein bisschen über das Spiel sprechen und auf ein paar Dinge ein bisschen genauer eingehen, wie wir das jeden Montag machen. Und dafür habe ich mir den Moritz eingeladen, mit dem ich da heute ein bisschen über das Spiel diskutieren werde. Und ja, dann schauen wir mal. Erstmal, hallo Moritz.
Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Tag, je nachdem man ihn hört. Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Jo, mich freut's auch. Ich weiß nicht, Moritz, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ich weiß nicht, vor dem Spiel hatte ich so ein bisschen kein mulmiges Gefühl, aber ich sag mal, die Patriots kamen auch aus einem ziemlich hässlichen Loss gegen die Broncos. Und so wie man Bill Belichick kennt oder auch die Patriots kennt, ist die Woche danach dann ja meistens eigentlich nicht so angenehm für den Gegner. Hast du das kommen sehen oder erwartet, sag ich mal, dass es so deutlich wird tatsächlich?
Ich habe schon damit gerechnet, dass wir gewinnen werden. Einfach weil ich Cam Newton nicht für so einen guten QB mehr halte oder auch nie gehalten habe, so in dem Sinne, wie es andere getan haben. Und auch da ein bisschen die Verbindung mit Belichick nicht so ganz sehe. Ich glaube, die spielen noch nicht ganz auf demselben Level. Vielleicht kommt es noch zum Ende der Saison hin, aber ich glaube es zu bezweifeln. Oder ich mag es zu bezweifeln. Aber ich gehe da definitiv mit dir d'accord. Also ich würde niemals gegen Bill Belichick wetten. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Aber Kai Shanahan hat den ganz gut vorgeführt gestern. Und ich von Anfang an bis zum Ende in allen drei Phasen des Spiels deutlich geschlagen.
Ja, es war schon beeindruckend. Ich glaube auch, beeindruckt waren die Patriots auch doch tatsächlich von dieser sehr, sehr disziplinierten Vorstellung auch der 49ers. Und ich glaube, Belichick hatte danach auch im Interview gesagt, dass sie in allen Bereichen des Spiels halt outplayed und outcoached wurden. Also auch Josh McDaniels hatte da mit seiner zugegeben sehr dezimierten Offense, ne? Also das muss man ja auch nochmal betonen, dass bei den Patriots. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich kannte da gefühlt niemanden mehr. Also fast auf beiden Seiten des Balls. Also so ein Chase Winovich oder vielleicht noch ein Stephon Gilmore oder Devin McCourty, die kennt man jetzt ja noch von irgendwoher. Aber ich sag mal, so ein bisschen hat mich das erinnert so an diese 49ers-Mannschaft 2014, 2015, wo noch vereinzelt so ein paar Spieler da waren, die man halt kannte, weil sie halt jahrelang erfolgreich waren. Aber so insgesamt, war das schon... ziemlich wenig, sage ich mal, was da kam. Und du hast einfach gemerkt, dass da sehr, sehr viel Unstimmigkeiten waren bei den Patriots und dass das da nicht viel zusammengepasst hat. Ich fand auch so die Stimmung innerhalb der Mannschaft, wenn man da so an die Sideline geguckt hat, sah schon nicht so ganz human aus, ne? Also human schon natürlich, aber ich meine nicht so ganz, mir fehlt jetzt das Wort. Das sah alles so ein bisschen off aus, fand ich. Ich weiß nicht, was da noch kommen wird. Aber lass uns nicht so viel über die Patriots sprechen. Ich glaube, da gibt es andere Plattformen für. Lass uns lieber über die positive, ja doch, und auch erfreuliche Leistung der 49ers sprechen, die ja gestern und das vorab trotz der tollen Leistung wieder zwei Verletzte zu beklagen hatten. Einmal Jeff Wilson mit einem High Ankle Sprain, der wahrscheinlich 2 bis 3 Wochen ausfallen wird. Und leider Debo Samuel, der sich bei einem Run spät, glaube ich, im 3. oder 4. Quarter verletzt hat am Hamstring, also im Oberschenkel, meine ich. Wo man auch noch nicht weiß, ob er nächste Woche gegen die Seahawks fit ist. Ich weiß nicht, Moritz, die Leistung von beiden waren ja sehr, sehr gut. Ne? Tut weh, dass sie ausfallen, oder?
Es tut definitiv weh. Vor allem Debo Samuel wäre wirklich wichtig gewesen gegen die Seahawks, damit wir unser Scheme umso besser durchsetzen können. Aber auch Jeff Wilson, der hat einfach für mich gezeigt, warum er doch irgendwie der Coleman-Nachfolger, beziehungsweise Ersatz ist auch ein bisschen spritziger als Coleman. Und ich glaube, wir haben ja schon so oft drüber geredet, auch intern, privat in der Gruppe. Ich finde einfach, Jeff Wilson ist einfach, ich kann ihn gar nicht beschreiben. Ich habe noch nie so einen Spieler wie ihn gesehen. Er ist so flink. Er hat gefühlt 4-4 Speed, also 4-4 Foliata Speed, auch wenn er nicht ganz hat. Aber wenn er dann einfach die Schulter runternimmt, da hat er gestern die Safeties, vor allen Dingen Devin McCourty, auch mit auf eine Rafenrundfahrt genommen. Ich glaube, bei einem 15-Yard-Run, ich weiß nicht, ob du es noch in Erinnerung hast. Ah, leck mich am Arsch, der Safety ist dann mit der Schulter nach unten gekommen, war eigentlich sogar fast ein bisschen tiefer und auf einmal lag auf dem Rücken.
Ja, doch, ich erinnere mich, das war, ja, also, das war schon krass. Ich finde, er läuft auch immer mit so einer Grundaggressivität, ne? Also als hätte ihm die Defense irgendwie persönlich irgendwie was getan, ne? Also der ist, glaube ich, also das ist so auf 180 immer.
Das ist immer so geil, das ist schon. Das ist halt einfach der perfekte Komplementärback zu gestern Jermichael Hasty oder auch Raheem Mostert oder Chad McKinnon, wenn er mal fit ist. Und er ist halt in seinen Sachen, was er macht, er ist nicht ganz so schnell wie Tevin Coleman, vielleicht im Top-Speed, im End-Speed. Aber wir haben ja schon öfters darüber geredet, dass Tevin Coleman nicht so schnell an Excel, also so eine schnelle Beschleunigung hat und immer erst auf Distanz ziemlich schnell wird. Und Jeff Wilson hat einfach den Antritt des Todes, der irgendwie 3-4 Schritte ist auf Höchstgeschwindigkeit und dann nimmt er die Schulter runter und nimmt einen Linebacker mit in die Hölle. An der Goal-Line will ich den echt nicht tackeln müssen. Oder generell eigentlich nie. Aber auch Deebo Samuel ist ja eigentlich, wir haben es ja gestern gesehen, der hat auch mal ein Play als Running Back gespielt, hat glaube ich einen Toss bekommen, war es oder ein Power, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf die linke Seite. Und ich denke mir auch wirklich, ich glaube, Deebo Samuel ist einfach nur ein Receiver geworden, weil es da mehr Potenzial gibt, einen Vertrag zu bekommen oder und er doch noch halbwegs gut fangen kann. Ja gut, schon ziemlich gut, aber seine Hände lassen manchmal schon zu wünschen übrig. Kennen wir ja das Problem. Aber die beiden, ich hoffe, dass Deebo Samuel wenigstens wieder fit ist gegen die Seahawks. Bei Jeff Wilson haben wir echt noch Glück gehabt, dass es scheinbar nur ein etwas verstauchter Knöchel ist, also ein High Ankle Sprain. Beziehungsweise so ein bisschen überhalb des Knöchels der Knochen. So wie es ausgesehen hat, ich habe erst gestern gedacht, er hätte sich irgendwie das Kreuzband gerissen. Aber dann hat sich doch den Knöchel gefasst, habe ich gedacht, oh, hat jetzt vielleicht eine ähnliche Verletzung mit Dak Prescott, sie bekommen hat. Oder erfahren hat, besser gesagt. Aber dann hat das MRI, also der Scan doch. Oder wie man es, ist das ein Röntgen oder? Ach, ich weiß es gar nicht.
Also was Ähnliches, glaube ich, ne? Ja, aber es ist nichts Schlimmes, das ist das Wichtigste auf jeden Fall.
Das ist echt wichtig, weil den brauchen wir. Wir sind jetzt sonst bei Jermichael Hasty und Chad McKinnon, also irgendwie Running Back Nummer 3 und 5.
Ja, also ich war auch ein bisschen überrascht, dass Wilson tatsächlich den Start bekommen hat. Ich hatte auch damit gerechnet, dass Hasty vielleicht startet. McKinnon hatte man ja schon so ein bisschen rausgehört. Shannon hatte da letzte Woche so ein paar, ich sage mal, Hinweise gegeben schon, dass man mit McKinnon jetzt ein bisschen vorsichtiger verfahren will. Gegen die Eagles hatte man ihn sehr stark eingesetzt. Ich glaube, da hat er so um die 15 Carries oder so bekommen. Kann jetzt auch nicht stimmen, aber auch ein paar Pässe noch gefangen. Und das hatte wohl dann in den Trainings Nachwirkungen. Also er hatte wohl eine Soreness, heißt das ja dann. Also keine Ahnung, so eine stärkere Form des Muskelkaters. Also einfach eine Müdigkeit gewiss in den Muskeln, in den Beinen. Das ist, glaube ich, einfach so, wenn du seit 2 Jahren irgendwie nicht mehr Woche für Woche diese harten Hits eingesteckt hast und mit so einer Workload gespielt hast. McKinnon war jetzt ja auch noch nie der Leadback, sage ich mal. Und das hat man auch gestern gesehen. Ich habe in einem meiner Fantasy-Ligen ihn aufgestellt und habe es schmerzhaft erfahren müssen, dass er gestern, glaube ich, 3 oder 4 Snaps nur bekommen hat und dann am Ende sogar mit -1 Yard da rausgegangen ist. Und das war unschön, aber gut, insgesamt freut mich dann natürlich mehr die Leistung der Running Backs der 49ers. Also wie du schon sagtest, Jeff Wilson, das war Wahnsinn, glaube ich. Also wie der, mit welcher Aggressivität da er bei diesen Outside-Zone-Runs auch in die Löcher geht. Und das Gleiche gilt auch für Jermichael Hasty. Das war schon richtig gut. Das hat den ersten Drive so ein bisschen, ja, perfekt abgerundet. Und Thema Deebo Samuel nochmal. Das ist ein ganz lustiger Stat, den habe ich hier heute gelesen. Samuel hat jetzt 11 Receptions über die letzten 2 Spiele gehabt. Und nur eine davon war hinter der Line of Scrimmage. Die durchschnittliche Tiefe von seinen Anspielen war bei -4 Yards und trotzdem hat er 12 Yards pro Catch gemacht, im Durchschnitt.
Ja. Das ist halt eben wie das Game von Kyle Shanahan, was einfach, ich glaube, er ist der Einzige, der es so exzessiv macht in der NFL. Es gibt, glaube ich, sonst generell fast keinen, der so, also, ist es jetzt schwer zu formulieren. Es gibt schon ein paar Leute, die End-Around spielen, aber die machen es nicht irgendwie bei jedem Play gefühlt und benutzen auch nicht 80% der Plays in Motion. Aber das ist halt einfach unsere Stärke. Wir haben jetzt nicht unbedingt den besten QB für Deep Pass, also generell für lange Pässe. Aber ich sehe es auch ganz einfach immer, wenn ich jemanden höre, der sagt, ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir mehr tiefere Pässe werfen. Warum? Das funktioniert doch. Das kann keiner stoppen. Und es macht uns so unberechenbar, weil wir haben keinen Number One Receiver. Keiner weiß, wer kriegt jetzt die Workload. Das kann sein, dass es Brandon Ayuk ist, der gestern ein Monsterspiel hatte mit, ich glaube, 6 Catches für fast 120 Yards. Es kann Deebo Samuel sein, es kann George Kittle sein, es kann Raheem Mostert sein, es kann Jeff Wilson sein, es kann der. Wir können bestimmt 10 Leute aufzählen. Und zwar die jetzt zurzeit noch gesund sind. Also,
vergessen, gestern auch ein super Spiel gemacht, ne? Running Touchdown gehabt, ich glaube auch zahlreiche Blocks gehabt. Auch Juszczyk gestern endlich mal wieder, also auch viel gefeatured worden. Ne? Ich glaube, viele Leute hatten ja auch hier und da mal sich gewünscht, irgendwie, dass der mal auch mal diese Fullback-Dive-Runs bekommt, die ja bei Madden ganz beliebt waren oder wahrscheinlich immer noch sind, ich weiß es nicht. Hat er gestern auch das eine oder andere Mal bekommen. Also, das ist einfach diese Flexibilität auf den verschiedenen Positionen, dass da gefühlt jeder jede Rolle übernehmen kann. Ja, das ist schon gut und genau das hat halt auch im ersten Drive direkt quasi Kyle Shanahan ja da auf dem Silbertablett quasi einmal Bill Belichick präsentiert, wie das funktioniert. Da waren auch noch, glaube ich, zwei, drei relativ, ja, jetzt nicht tiefe Pässe, aber zumindest Pässe über die Sticks auch hinaus bei auf Kittel, der auch wichtige Catches hatte am Anfang des Spiels. Ich weiß nicht, ich fand es auch relativ wichtig, dass Garoppolo direkt am Anfang des Spiels auch gezeigt hat, dass er auch werfen kann, wenn es nötig ist, sodass auch der Run dementsprechend respektiert wurde, dann glaube ich von den Patriots. Weil dass die Patriots-Coverage nicht so schlecht ist und du dir da wenig erlauben kannst, hat dann ja eben der eine doch ja schon recht schlechte Wurf von Garoppolo gezeigt, ich glaube, der war auch auf Kittel, ne, ein bisschen zu hoch, der dann intercepted wurde. Über die zweite Interception weiß ich nicht, muss man glaube ich nicht unbedingt reden. Ich hatte sogar gesehen, dass Shanahan, das ist mir aber gestern auch aufgefallen, sich da noch ein bisschen über Ayuk beschwert hatte, dass er da nicht zumindest versucht hat, den Ball zu deflecten. Das hatte ich auch wahrgenommen, muss ich sagen. Sonst noch eine andere Sache, da hatten wir heute sehr intensiv drüber diskutiert. Fandest du, dass das ein Safety war bei der Interception kurz vor der Halbzeit? Ich weiß nicht, für mich sah das ein bisschen so aus.
Ja, wir haben ewig lang drüber diskutiert gefühlt, bevor in unserer Gruppe. Ich persönlich, unsere Meinung ist jetzt vielleicht ein bisschen biased. Ich würde schon sagen, dass es einer war, weil für mich sah es so aus, dass er auf der 1 ungefähr, vielleicht zwischen der 1 oder 2 Yard-Line, den Ball intercepted hat, runtergefallen ist, dann aufgestanden ist, zurück in die Endzone so einen Bogen rumlaufen wollte, um dann doch Brandon Ayuk, der da stand. Und dann von Brandon Ayuk eigentlich so zwischen der minus 1 Yard-Line in der Endzone und der Goal-Line. Also für mich sah es aus, wie in der Endzone der Ball gewesen ist, also dass der Ball innerhalb der Endzone gewesen ist, jetzt habe ich so, oh mein Gott. Also ich hätte ein Safety gegeben, aber gut, das kann man in der Hitze des Gefechts schon mal übersehen als Referee. Das war ja auch ein ziemlich emotionales Spiel dann am Ende. Ich muss jetzt zu dem Zeitpunkt. Und ich meine, was hätte es uns jetzt gebracht? Wir hätten noch, ich glaube, es waren nur noch ein paar Sekunden in der Halbzeit auf der Uhr, vielleicht 5 oder 6. Weil im Endeffekt ist jetzt auch egal, wir haben gut genug gewonnen. Ich hätte ihn gegeben, aber es ist natürlich auch noch was anderes zu sehen, ne, in dem Moment. Aber auf den Punkt, den du gerade angesprochen hast, ich muss mal kurz raus, Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen kaputt. mit dem, dass wir unberechenbar sind in der Offense. Das war einfach für mich so ein Punkt, wir haben Belichick mit seinen eigenen Waffen geschlagen, weil er war ja der Coach, der es perfektionierte über die Jahre, dass man auch gute Spieler dann mal weggetradet hat oder man hat auch in den Free Agents fast die gute Spieler gesehen, bis auf mal hin und wieder vielleicht für einen Randy Moss getradet und Stephon Gilmore geholt. Aber sonst immer aus dem Draft heraus seine eigenen Spieler aufgebaut, die perfekt ins Scheme reinpassen und dann bei anderen Teams kollabieren, wie wir es oft gesehen haben, zum Beispiel Malcolm Butler. Jetzt relativ bekannter Name aus dem Super Bowl noch, der dann danach auch nicht mal die Leistung anknüpfen konnte bei anderen Teams. Und das hat ja Kyle Shanahan übernommen und Bill Belichick hat ja damals auch Jimmy Garoppolo zu Kyle Shanahan getradet, weil er gesehen hat, dass Potenzial in Kyle Shanahan gesehen hat und wusste, dass wenn Garoppolo irgendwo Success hat, dann ist es da bei uns. Und die beiden haben ja auch so ein bisschen eine bessere Beziehung jetzt zueinander, sage ich jetzt mal. Und Bill Belichick lobt ja Kyle Shanahan noch regelmäßig. Und ich glaube, Bill Belichick war ein bisschen selber überrascht, weil man hat schon gemerkt, dass George Kittle viel Coverage von Stephon Gilmore bekommen hat, also vom Nummer 1 Cornerback und noch möglicherweise der beste Cornerback der NFL, kann man so ein bisschen drüber streiten. Und es hat dann alles eröffnet für alle anderen Spieler. Und es ist dann halt auch dieser Luxus, den man hat, wenn man so einen guten Talent hat, der den Nummer 1 Cornerback auf dich zieht, das muss ich mir vorstellen. Ja, und es hat uns dann halt gut gestern den Arsch gerettet. Ich weiß jetzt nicht, wir können nur drüber vermuten, ob Belichick vielleicht einfach einen schlechten Tag hatte, weil man könnte schon den Punkt machen, dass es mit das schlechteste Spiel bei den Patriots jemals war. Aber an wen es jetzt wirklich lag, ob es noch am Cam Newton lag, am ganzen Team, nur am Bill Belichick, das werden wir jetzt niemals rausfinden und das ist eigentlich auch okay so. Und eigentlich auch gut so vor allen Dingen. Weil es war halt einfach eine schlechte Teamleistung. Man hat nach einem 7-0 schon die Köpfe hängen sehen. Es hat alles nicht so funktioniert nach der ersten Interception von Cam Newton, weil irgendwie das halbe Team schon hatte keinen Bock mehr zu spielen. Dass dann Julian Edelman auch eine Zeit lang einfach mal draußen war, war für mich so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, warum? Dann lass ihn doch jetzt einfach spielen, gibt Jason Statham dann zum Ende noch die Möglichkeit, mit den besten Waffen mal zu probieren, was so geht, dass du eine Entscheidung fällen kannst, okay, ich sage jetzt nächste Woche Cam Newton oder Jason Statham. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
Ja, also man, also ich hatte schon so, also Statham zumindest war so ein bisschen gehärt auch, hatte ich das Gefühl, ne, also das war, also ich glaube auch nicht, dass er die Lösung ist, also ich sag mal, Cam Newton, wie du schon sagst, hat ja selber auch, ist ja selber auch ein bisschen regressed, so, dass der dann, obwohl er quasi davor ewig nicht im Training war oder mit irgendwem, dass er dann den Starting-Job gewonnen hat, hat dann eigentlich auch schon Bände gesprochen und ich fand Statham und auch Hoyer oder wer das war, dann in dem Spiel gegen die Chiefs, also da hast du schon gesehen, warum dann trotzdem Cam Newton startet. Und aber ich glaube auch, bis zu einem gewissen Punkt war es dann auch einfach irgendwo eine gute Leistung der 49ers, ne? Sowohl offensiv als auch defensiv. Ich weiß nicht, offensiv würde ich gerne noch über die Leistung der O-Line reden. Da haben wir uns vor allem nach dem Dolphins-Spiel ja doch ziemlich stark drüber ausgelassen. Und auch nach dem Eagles-Spiel. Aber ich finde, jetzt seit 2 Wochen sieht das wirklich sehr, sehr sauber aus. Laken Tomlinson hat von PFF die beste Grade der 49ers bekommen mit 91,1. Und auch Trent Williams hat erneut überzeugt mit einer Grade von 84,8. Hat, glaube ich, nicht einen Pressure zugelassen. Und auch keinen QB-Hit, also gar nichts. Und auch eine gute Pass-Block-Grade gehabt. Der Einzige, der hier so ein bisschen negativ heraussticht, ist Center Ronis Grassou. Aber dem will ich jetzt auch nicht irgendwie den Monster-Vorwurf machen, dass er irgendwie ein schlechtes Spiel hatte. Also er hat jetzt hier eine Pass-Blocking-Rate von 15,7. So schlecht fand ich es jetzt auch nicht unbedingt. Ja, man hat schon ein paar Mal gesehen, dass er relativ früh geschlagen wurde. Ja, aber insgesamt, dafür, dass er der dritte Center ist und da jetzt nach, ich glaube, Ben Garland war es, da jetzt da relativ kurzfristig einspringen müsste, war das auch in Ordnung. Und ich denke, jetzt nächste Woche gegen den nicht allzu starken oder existenten Pass Rush von den Seahawks wird man da um diese Schwäche vielleicht auch so ein bisschen herumschieben können, wenn man den Ball wieder verschieden verteilt auf die Edges. Ne? Das hat man ja gestern auch oft gesehen, dass viele Pässe quer zu Line of Scrimmage dann nochmal raus, ein Screen oder wie gesagt diese ganzen Pitches, Endarounds, die dann immer wieder dabei waren. Das war schon insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung. Und ich finde auch Mike McGlinchey macht sich mittlerweile, ne? Also ich glaube, gestern sah er einmal nicht so gut aus, auch meine ich einen Sack zugelassen, aber insgesamt denke ich.
Ich glaube, es gab nur einen Sack und der wurde von. Oder es gab nur einen Sack, oder?
Ich meine, ein Sack war es ja in der ersten
Halbzeit. Ja, genau, der wurde von im A-Gap zugelassen zwischen Gano und Gott, wie heißt der richtige? Brunskill war es genau.
Brunskill und Brunskill, ja, okay.
Und zwar ziemlich einfach am Spiel dazu und nochmal zu Gano, vielleicht 1-2 Worte. Man muss auch sagen, er ist dann im Spiel deutlich besser geworden am Ende. Also ich weiß nicht, ob die PFF jetzt irgendwie auch aufschlüsseln lässt, die du hast. Zwischen Anfang des Spiels, der erste und zweite Halbzeit.
Nee, das leider nicht.
Aber in der ersten Halbzeit hat er dann gestruggelt, ja auch den Sack zugelassen. Und ich finde, es ist eine subjektive Meinung, ist dann immer besser geworden in der zweiten Halbzeit, wer auch reingefunden hat und auch hat er Anfang ein, zwei schlechte Snaps. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen reinzieht in die Pass-Blocking-Grade. Aber für den dritten Center kann man sich ja nicht beschweren. Ich meine, Ben Garland kommt ja, ich glaube, in 2 Wochen wahrscheinlich wieder zurück, dann haben wir da wieder ein bisschen Ruhe. Mal gucken, wie es aussieht, wenn Weston Richburg und Zaid Hamisik erster Center zurückkommt, ob der dann starten wird. Ich glaube es nicht, weil Ben Garland macht eigentlich einen ganz guten Job bisher. Ja. Und zu McGlinchey vielleicht noch ein, zwei Worte. Ich hatte ja auch mal privat gesagt oder auch im Podcast, dass er so ein bisschen weak ist im Pass-Blocking-Game. Oder im Pass-Game, im Pass-Block. Aber das sehe ich jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr. Also wird nicht mehr so gebullig, wie es noch am Anfang ist. Das so, aber vielleicht lag es da wirklich an der fehlenden Off-Season, aber ich glaube, wir werden es nicht rausfinden, was es lag.
Ja, also seine PFF-Grade ist mittlerweile auch bei 80,4 wieder. Ich denke, ich kann gleich mal schauen. Also es ist im Vergleich zu der 19er und zu der 18er Saison ist das bislang seine beste Saison. Im Pass-Block ist er zwar weiterhin durchschnittlich, sage ich mal, dafür macht er im Run-Block einen super Job. Und ich finde, und das ist ja eben auch das, was die Basis dieses 49ers-Spiels ist, ne? Wenn du halt die Edge setten kannst mit deinen Tackles und auch die Zones frei räumen kannst, sage ich mal, wo dann alles in Sync ist, sage ich mal, ja, wo der Center mitarbeitet, wo die Guards eine gute Abstimmung haben mit den Tackles. Das finde ich, entwickelt sich jetzt immer mehr. Ich denke, da wird Shanahan auch nach dem Dolphins-Spiel vor allem ziemlich stark auf den Tisch gehauen haben, auch nochmal, dass da eine gewisse Disziplin herrscht. Und jetzt finde ich, zumindest das Spiel gegen die Rams und jetzt auch gegen die Patriots, da hast du eben gesehen, dass wieder das gespielt wurde, was die 49ers in der letzten Saison ausgezeichnet hat. Ne? Diese Unberechenbarkeit und dann eben auch einfach diese Disziplin. Es war noch also am Anfang des Spiels hatte man leider noch ein paar dämliche Penalties. Ein Holding war es, glaube ich, mal, wobei ich da auch ziemlich fragwürdig fand, muss ich sagen. Oh, ja. Ich glaube, einmal gegen Kittel war es und das andere Mal gegen Williams. Da habe ich beide Male, ehrlich gesagt, so gut wie gar nichts gesehen. Aber auch dieser Roughing the Passer Call, also der gegen Cam Newton, das war...
Den wir nicht bekommen haben.
Ja, wo Garoppolo dann noch sogar fast Helm zu Helm. Ja gut, da müssen wir uns jetzt nicht mit aufhalten. Das hat ja Gott sei Dank am Ende keinen großen Unterschied gemacht. War zwar fragwürdig, aber wollen wir uns jetzt ewig dran aufhalten. Aber insgesamt war es einfach wieder eine sehr, sehr runde Leistung. Und ich denke, wenn du diese Leistung jetzt in den nächsten Wochen so bringen kannst, ist das gut. Also ich weiß nicht, es gab noch die Diskussion, oder beziehungsweise da kam der Vorwurf auf, Samuel hätte man theoretisch runternehmen sollen bei dem hohen Spielstand. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich kann den einmal verstehen, dass du sagst, okay, nimm deine Starter runter, gib den ein bisschen Rest, so. Aber andererseits muss man auch sagen, du hast keine Preseason, jeder Snap ist wichtig, vor allem für die O-Line. Grassou, dritter Center, so, da fand ich, sahen die Snaps auch hier und da jetzt mal nicht so sauber aus. Also ich kann da beide Seiten verstehen.
Ist halt irgendwie so ein Argument, dass man jetzt sagen sollte, komm, ist das Trash-Time. Normalerweise würde bei dem Spielstand keiner mehr spielen, von den Starter jetzt. Aber man hat dann halt doch gemerkt, dass es dann schon wichtig ist, diese Erfahrung jetzt einfach noch mitzubekommen für die nächsten Wochen, weil jetzt geht es auch an die Wurst. Jetzt kommen die wirklich nicht. Ich glaube, die nächsten 6 Wochen werden ziemlich zur Hölle. Spielen nur gegen Teams mit einem Winning Record. Und jetzt zeigt sich, woraus man steht, weil wenn wir es schaffen, aus der Lage jetzt, sagen wir mal, mit 4-2 oder 3-3 rauszugehen, dann haben wir halt wirklich noch gute Chancen auf die Playoffs. Je nachdem, wie es in der Division aussieht, dann. Das ist ja unser großes Problem. Ich glaube, wenn wir in der NFC East wären, dann hätten wir die Playoffs schon jetzt sicher
gefühlt. Ja, wahrscheinlich ja. 4 Siege könnte. Ja. Könnte ich auch.
ich kann es ja gar nicht. Es wird keine endgültige Lösung dafür geben. Ist ja schon seit Jahren so ein Ding. Lässt man die Starter drin bei dem Blowout oder nicht? Gibt es die Erfahrung mit oder nimmst du lieber das Risiko oder nicht in Kauf, dass sie sich verletzen? So ähnliche lange Debatte, wie ob die Offseason verkürzt werden sollte oder weniger Vollkontakt-Training passieren sollte während der Saison oder auch vor der Saison. Ich glaube, das werden wir jetzt niemals hinkriegen, das zu analysieren.
Nee. Worüber wir noch reden können, wir haben jetzt ziemlich ausführlich über die Offense geredet, die ja endlich wieder ihren Rhythmus gefunden zu haben scheint. Wenn wir ein bisschen detaillierter nochmal über die Defense reden, weil die hat ja auch gegen, ich sag mal, Josh McDaniels, der ja seit Jahren immer mal wieder im Gespräch ist, bei anderen Teams als Head Coach auch. Da hat, glaube ich, die Defense, die ja, das muss man ja auch nochmal betonen, die gestern mit Cornerback Nummer 2, mit Mosley und Cornerback Nummer 3, ja. Jason Verrett gespielt hat, oder quasi 4.
Nummer 4.
Und mit Safety Nummer 2 und Safety, also Nummer beide zwei. Safeties Nummer 2, ja, dann
Triple Nummer 3. Nummer 2 Cornerback, Nickel Cornerback.
Genau.
Und irgendwie ohne
raus. Also war es eigentlich deine komplette Backup-Secondary.
Es war nicht nur die komplette Backup-Secondary, es war eigentlich bis auf Fred Warner, Trey Greenlaw, DJ Jones, Emmanuel Mosley.
Und Eric Armstead, ja.
Und Eric Armstead, also das 5 Starter von etatmäßig 11 dabei. Und teilweise auch die Backup-Skulets noch von den Startern.
Ja, und ich sag mal, DJ Jones ist ja auch meistens eher nur so bei Base-Downs. Also ich sag mal, 4 von 11 Startern und dann...
Irgendwie so ein Trey, je nachdem, was man als Starter sieht und was nicht.
Ja, genau. Aber es war schon eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Ich fand vor allem in Coverage, das hat sich ja letzte Woche schon gezeigt, war das wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Gut, man hat jetzt dann auch natürlich gegen Quarterbacks gespielt, die jetzt nicht monsterpräzise sind. Man hat ja auch gesehen gegen Fitzpatrick, dass es auch mal anders aussehen kann. Aber grundsätzlich macht mir das jetzt nicht so viel Angst, sag ich mal, für die Zukunft. Gut, dass jetzt natürlich ein Russell Wilson auf der Gegenseite steht, macht mir dann hingegen doch wieder ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Weil der eben, glaube ich, auch in der Lage ist, gefühlt jede Secondary auseinanderzunehmen, egal wer da steht, ja, mit einem Metcalf, mit einem Lockhead. Da ist over the top sehr viel möglich. Ich bin da mal gespannt, wie die 49ers sich da schlagen. Aber gestern 4 Interceptions ist schon eine Ansage gewesen, ne? Also, das war schon stark.
Das war, glaube ich, die meisten Interceptions seit 3 oder 4 Saisons, die wir hatten, wenn nicht noch länger. Letzte Saison hatten wir einmal 3 und das war's, glaube ich. Man könnte die bösen Zungen jetzt sagen, es war Cam Newton, der 3 von 3 falsch geworfen hatte, die hätte nicht werfen sollen oder besser werfen müssen. Und einer von Jason Statham in einem Pick. Aber wenn wir jetzt mal, wir haben es ja vorhin kurz vor dem Podcast besprochen, jetzt sagen wir mal, der erste Pick, das war der gegen. Der erste Pick war die Deflection, oder?
Nee, es war Fred Warner, glaube ich.
Ah, Fred Warner war der erste Pick.
Genau, ja.
Den hätte er eigentlich nicht werfen dürfen. Fred Warner hat einen Monster-Job gemacht, Julian Edelman den besten Receiver zu covern, 1 gegen 1, obwohl er wahrscheinlich 30 Kilo mehr wiegt und 3 Köpfe groß ist. Gefühlt. Ja, das hat einfach mal für mich gezeigt, dass Fred Warner wahrscheinlich ja, mindestens mal Top 3 Mittellinebacker der NFL ist, wenn nicht sogar Top 2 oder der Beste. Das war unfassbar. Und der zweite Pick war dann die Deflection, glaube ich. Das war okay, Edelman hätte den Pass gut und gerne fangen dürfen. Er hätte die Hände dran, auch wenn ein bisschen Rücken geworfen war. Ja, wollen wir es nicht drüber urteilen, kann man da und da hinschieben von der Schuld. Und dieser tiefe Pass auf Mosley, ach Entschuldigung, der tiefe Pass war, glaube ich, die zweite Deception auf Mosley. Der war maßlos überworfen. Also, gut, man könnte sagen, ja, es war einfach mal versucht, tief zu werfen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir noch tiefer werfen müssen, dass keiner drankommt. Und ich glaube, der Receiver ist auch gestolpert. Also auch so ein Pick, wo man argumentieren könnte. Da habe ich gerade angesprochen, diese Deflection, da kann man auch argumentieren. Und dann von Jason Statham der Pass auf Jamar Taylor, also auf den Cornerback Jamar Taylor.
Ist hier gut umgelaufen, ne, Taylor? Sah so zumindest ganz gut aus, ja.
Also, okay, aber vielleicht sagen wir mal zwei, haben wir kommentiert, zwei Dummy Interception, also die hat man einfach fangen müssen, so für die Stats. Aber gut, wir nehmen es auch mit, ne? Wollen wir sich darüber beschweren.
Ja, eben. Und ja, gut, das Einzige, was mich so ein bisschen, also wir hatten ja gestern auch nochmal kurz drüber geschrieben, die Coverage scheint ja jetzt plötzlich zu sitzen, sag ich mal. Und da ja Sherman wahrscheinlich erst nach der Bye Week in Woche 11, also die Bye Week meine ich in Woche 11, dann ist er erst in Woche 12 wieder zurück, eben zurückkommt und auch Quan Williams, glaube ich, noch ein bisschen ausfällt. Ja, da war dann doch wieder relativ wenig Pass Rush, vor allem von der Edge vorhanden, oder? Wie sagst du das? Also, ich sag mal, es hat jetzt keinen großen Unterschied gemacht, da Cam Newton einfach unglaublich unpräzise war. Ich weiß nicht, da fällt mir noch dieser eine Wurf in die Flat ein, der 5 Yards, 6 Yards, wo er den da komplett in den Boden rammt. Das sah schon nicht so gut aus. Ich sag mal, wenn du Russell Wilson so eine Zeit lässt, ja, dann kommt er wahrscheinlich an. Deswegen, siehst du irgendwie eine Lösung für unsere, ja, ich will jetzt nicht sagen Problem, ne, weil wenn du so gut coverst,
irgendwo Problem, ne?
Ja, doch, also, du sagst es, ne? Aber meinst du, da kann sich irgendwas irgendwie dran ändern? Ich weiß es nicht. Vielleicht mehr blitzen, aber dann hast du halt das Problem, dass dann gegen mobile QBs wie gegen Wilson, dir einer fehlt, der irgendwie den Spy machen kann oder da eben containen kann. Also es ist alles nicht so einfach, ne?
Es gibt schon länger den Argument, dass man gegen gute QBs eigentlich nicht blitzen braucht, weil es komplett unnötig ist. Wenn die Coverage lesen können, dann bringen sie ihn trotzdem an. Und wenn wir eben dementsprechend cool genug sind, sich vom Druck nicht unter Druck setzen zu lassen, ist auch gut. also ich glaube, die einzige Lösung ist, dass Ford und Player zurückkommen, ziemlich bald. Beziehungsweise wieder 14 Mal hatte ich gelesen über Ford, dass er schon wieder am Block-Sledge war, also im Blockschlitten war und schon wieder trainiert hat. Vielleicht ein ganz gutes Zeichen, dass er jetzt die nächsten paar Spiele wieder dabei ist. Hoffen wir es mal. Wie seine Zukunft bei uns aussieht, ist die Frage, aber wir brauchen halt unbedingt irgendwie ein bisschen Edge-Pass-Rush. Ne? Carry Hyder bei aller Liebe macht echt manchmal gute Plays, aber da fehlt halt die Athletik. Ja, und sonst fällt mir da jetzt nicht wirklich ein Edge-Rusher ein. Eric Armstead kann man auch nicht wirklich als Edge-Rusher erzählen, auch wenn jetzt ein bisschen mehr Nickel-Outside-Packages spielt. Aber ist eigentlich auch nicht sein Job. Ne? Halt, mit der Verletzung ist halt alles scheiße. Aber vielleicht ist es für uns ein guter Push, wenn es dann doch Richtung Playoffs gehen sollte. Irgendwas jetzt gehen wird. Dass ein Player, also Running Player und die vor zurückkommen, dass wir halt da so ein bisschen, ja, vielleicht nur so ein paar Prozent Boost drin haben, würde uns echt extrem helfen.
Ja. Ich weiß nicht, eine Personalie, die mir jetzt noch eingefallen ist, über die wir noch nicht geredet haben, Tavarius Moore, Safety, hat mir gestern sehr gut gefallen. Hatte, glaube ich, direkt am Anfang des Spiels zweimal bei Third Down einmal eine Pass Deflection quasi. Ich glaube, da ist dann auch Nikhil Harry bei dem Hit dann in den Lockerroom gegangen, weil er, glaube ich, Verdacht auf Generschüttung hatte. Und das andere Mal war ein Tackle, glaube ich, wo er, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es war, aber wo er den Runner oder den Passempfänger der Patriots kurz vor einem neuen First Down stoppt, sodass die Patriots, glaube ich, auf einen Field Goal gegangen sind oder punten mussten. Ich meine, die mussten sogar punten. Es ist ein Field Goal war es, glaube ich. Es stand dann ja, 3-7. Ja. Genau. Und das ist dann eine Leistung gewesen, wo ich mich gefragt habe, okay, warum hat der nicht schon eher mal die Möglichkeit gekriegt zu spielen, zumindest, sage ich mal, in den Spielen, wo dann jetzt auch Quan Williams ausgefallen ist, dass man vielleicht mal Jimmy Ward auf Nickelback stellt wieder oder Tavarius Moore dann auf Safety die Chance gibt. Ich denke, er hat da gestern schon Werbung für sich gemacht und ich hoffe, dass man irgendwie einen Weg findet, ihn auch noch auf dem Feld zu haben, weil du hast ja gesehen, wenn er auf dem Feld ist, macht er Plays. Das gleiche galt für Marcel Harris, der hat mir gestern auch echt gut gefallen. Also du siehst einfach die Backups bei den 49ers, die sind da, wenn sie gebraucht werden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es vor dem Spiel gegen die Seahawks doch relativ wichtig, dass da jetzt mit Tart, Alexander und Ward auch so eine gewisse Erfahrung aufs Feld zurückkehrt. Aber wie gesagt, ich hoffe einfach, dass da irgendwie eine Möglichkeit besteht, Moore nochmal mehr irgendwie in Szene zu setzen, weil das, was er gestern gemacht hat, sah echt gut aus.
Auf jeden Fall. Ich habe ja gestern, glaube ich, sogar geschrieben in unserer Gruppe, dass Klass Moore starten, der viel besser gefallen hat, als was Jimmy Ward diese Saison abgeliefert hat. War natürlich ein bisschen übertrieben, das war nicht so gemeint.
Wobei man ein Argument machen kann, ne? Also
ja, Ward, du kannst ein Argument echt machen, ne?
Ward hat diese Saison so wirklich nicht überzeugt. Also wenn ich mir die PFF-Grades angucke, vor allem in Coverage, wo er letztes Jahr doch schon seine Stärken hatte und was ja auch irgendwo logisch war, sage ich mal, weil wenn er sogar schon Outside Cornerback spielen konnte und da die Coverage-Qualitäten hatte, sollte das als Safety allemal reichen eigentlich. Aber alleine die Coverage-Grade, wenn ich mir die angucke, die ist unter 50. Die Defense-Grade insgesamt ist unter 50. Das Einzige, was nach wie vor bei ihm wirklich sehr stabil ist, ist das Tackling. Aber gut, das ist dann am Ende, glaube ich, auch nicht mehr allzu wichtig. Er ist, also bis jetzt ist es, was die PFF-Grades angeht, seine schwächste Saison. Also nachdem er letzte Saison seine stärkste Saison hatte. Und ja, bislang rechtfertigt er jetzt nicht so ganz diesen, es war jetzt ja kein Monstervertrag, den er bekommen hat. Aber er kostet, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube 3 Jahre irgendwie, 28 Millionen oder sowas, meine ich.
Knapp 10 Millionen was. Im Jahr, ne?
Ja, genau. So. Ja, die Sache ist halt, ne, Moore ist noch ein Rookie und ja, da geht es dann auch darum, ne? Capspace ist knapp, wo du dann irgendwo Geld sparen kannst.
Moore ist jetzt kein Rookie, sondern im dritten Jahr, ne?
Ja, sorry, im Rookie-Vertrag noch, ne?
Ja, genau, alles gut.
Ja, nee,
Rookie. Alles klar. Ich wollte nur klarstellen, dass es da keine Verbindung gibt, beim Problem zu hören.
Ja.
Das ist eine schwierige Sache, ne? Ich glaube, Moore hat gestern auch gezeigt, dass er doch tackeln kann. Das war auch immer so mein Bedenken, ist er doch relativ schlaksig, wenn man so sagen kann. ich weiß nicht, ich war halt immer so der Typ, der gesagt hat, nach dem Super Bowl, ja, er hat so gut gespielt im Super Bowl, aber das ist halt ein Spiel, deswegen ihn gleich als Starter reinsetzen, das ist so, ne? Aber er hat mich gestern wirklich überzeugt, weil er hat auch, wie gesagt, die Hits, die er gesetzt hat, das war eigentlich komplett das, was eigentlich seine große Schwäche war. Hat er so seine große Stärke gestern gemacht. Coverage-mäßig, er hat auch den Vorteil, dass er 6'3", glaube ich, groß ist und Jimmy Ward ist 5'11", also nochmal knapp 10, 15 cm größer. Auch schneller, günstiger. Ich würde ihn gerne mehr auf dem Feld sehen, ne? Wenn wir da irgendwie Jimmy Ward dann doch mal so ein bisschen vielleicht als Dimebacker einsetzen oder als Nickelback oder irgendwie, dass halt beide auf dem Feld haben. Oder halt dann Jimmy Ward, wenn er eben doch nicht entsprechend performt, dann halt mal doch den Rückzug nehmen muss und das halt auch ein Zeichen ist für ihn, dass er mehr trainieren sollte. Marcel Harris, der hat mir echt gestern gut gefallen. So im Spiel gegen die Rams hat man ja gut gesehen, dass er halt seine Defizite hat oder was gegen die Dolphins. Eins von beiden oder beiden vielleicht sogar. Aber gestern, er springt halt immer noch so sehr aggressiv in die Tackles rein und verpasst halt einige. Manchmal hat er auch so Fuck-Ups in. Naja, Fuck-Ups sagt man jetzt einfach. in der Coverage. Ich habe noch vor der Saison gesagt, weil er im Training Scan Piece halt wirklich abgeliefert hat, dass vielleicht Jacuzzi Tart dann doch so jetzt in seinem Contract hier auf dem Weg nach draußen ist. Ist er jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und da eben Harris nachkommt. Das ist eine schwierige Entscheidung. Und ich denke, wir werden es die nächsten Wochen sehen. Ich weiß nicht, ob Jimmy Ward und Tart beide fit sein werden oder ob überhaupt einer von den beiden fit ist im Spiel jetzt gegen die Seahawks oder für das Spiel gegen die Seahawks. Ja, die Zeit wird uns sagen. Also, wir können jetzt nicht vermuten, wir müssen jetzt abwarten.
Ja, definitiv. Ne? Also das Ding ist halt auch, ich hab so ein bisschen Angst, ich weiß nicht, das war letzte Saison gegen die Seahawks auch so, da sind, glaube ich, zum Spiel gegen die Seahawks ist, glaube ich, Joe Staley zurückgekehrt und ich weiß nicht, ob Mike McGlinchey auch zurückgekehrt ist, da hatten wir ja auch im Podcast vorher drüber gesprochen, ob es vielleicht gar nicht so gut ist, dass sie gerade jetzt erst im Spiel gegen die Seahawks wieder zurückkehren. Weshalb letztendlich tatsächlich dann, ja, ich glaube, Staley ziemlich geschwächelt hat gegen Clowney. Und ich sag mal so, wenn jetzt Tart und Ward so halb fit, sage ich mal, oder zumindest aus einer Verletzung kommend, dann spielen, weil sie eben fit sind und die etatmäßigen Starter sind, weiß ich tatsächlich nicht, was ich davon halten soll, weil eben, es vielleicht doch besser wäre, dann einen fitten Moore oder einen fitten Harris zu bringen, wenn Ward und Tat ohnehin diese Saison jetzt nicht schlecht spielen, aber eben auch nicht so spielen, dass du sagst, egal in welchem Zustand sie sind, du musst sie aufs Feld bringen, dass man da vielleicht irgendwie, ja, hoffentlich keinen Fehler macht, indem man die zu früh aufs Feld zurückbringt und sich dann irgendwie am Ende ärgert, weil man gesagt hat, okay, es wäre vielleicht sogar besser gewesen, wenn wir dann doch die Backups nochmal rangelassen haben, weil die es ja bekanntlich jetzt auch nicht schlecht gemacht haben. Genau, das wird sich einfach immer leider erst im Nachhinein zeigen.
Und auch erst im Training vor allen Dingen. Ich meine, da haben die Coaches dann immer ganz andere Möglichkeiten drauf zu schauen, wie wir jetzt. Wir können vermuten, also ich hoffe wirklich, ich stimme dir hundertprozentig zu, dass wir da gerade Tavarius Moore frühzeitig starten lassen können. Bei Marcel Harris ist es vielleicht noch so ein bisschen kritischer, dass so das Gap zwischen Harris und Chart noch so ein bisschen größer als zwischen Moore und Ward. Aber Jonathan Cyprian haben wir zur Not auch noch als fünften Safety, beziehungsweise jetzt als dritten, wenn die beiden raus sind. Der ja auch in Special Teams einige gute Plays gemacht hat gestern, zumindest einmal einen guten Hit gelandet hat, glaube ich, war es. Ziemlich am Anfang oder in der Mitte. Der jetzt eigentlich auch wirklich ein guter Starter war, also kein schlechter Spieler in der Vergangenheit. Mich wundert es eh, dass er nur auf Nummer 5 gewesen ist.
Ich fand es ganz witzig bei ihm, ne? Er hatte, glaube ich, vor der Season gesagt, dass er auf keinen Fall sich für die Practice Squad hergeben würde, aber das dann tatsächlich dann doch gemacht hat.
Ja, aber wenn sich jemand gefällt bei uns, ne?
Ja, gut, klar. Und ich sag mal so, du musst halt auch gucken, wo du bleibst letztendlich als NFL-Spieler, und dann nimmst du dann wahrscheinlich auch, wenn du von keinem anderen gewollt bist, sag ich mal, hört sich auch hart an, aber wenn keiner eben dir einen Vertrag anbietet, dann nimmst du wahrscheinlich auch das dann an, was geht. Und also ich kann es jede Woche nur wieder sagen. Also ich finde, dass diese Veterans, dass du die jetzt auf die Practice Squad setzen kannst, finde ich einfach nur, finde ich hervorragend. Also finde ich super.
Können wir in Zukunft so lassen. Ja.
Ja.
Vielleicht ohne Protecten, aber halt, also man könnte es ein bisschen anpassen noch für die nächste Zeit, jetzt ohne, wenn es wieder ohne Covid ist, hoffentlich ohne.
Ja.
Ich glaube, es gibt eh, das Corona überdenkt in so vielen Situationen, aber auch gerade in der NFL. So einige Sachen kann man dann doch mal überdenken, die so ewig lang so waren. Vielleicht auch eben mehr Zoom-Meetings zum Beispiel in der Offseason noch dazu. Es gibt so viele Möglichkeiten, die uns jetzt auch im Endeffekt offenbart. Aber zum Thema Jonathan Cyprian, irgendwie sowas wird ausgesprochen, das ist immer schwierig. Vielleicht hätte er Glück gehabt und zum Beispiel die Browns hätten ihn angerufen, weil die haben wir dann ihren Starting Free Safety, hab den Namen vergessen, aber den Starting Free Safety verloren. Also ist halt immer so eine Sache, nimmst du jetzt dann doch lieber so das Risiko an, gehst in eine Free Agency, hoffst dann durch irgendein Team sein in den nächsten Wochen oder gehst dann doch die relativ sichere Option als Backup rein oder eben auf die Practice Squad, das ist so. Aber das Auswählen-Ding, das kann man halt nicht verallgemeinern und er hat dann wahrscheinlich die Entscheidung getroffen, dass das Team bei uns dann doch ganz gut funktioniert und er vielleicht irgendwie noch die Chance hat, dann Plays zu bekommen. Ja. Er hat seine Entscheidung getroffen und da muss er mit leben jetzt.
Ja, definitiv, ne? Also, ist halt auch ein Zeichen, dass du so einen hast und dann hinter deinen jungen Spielern noch bringen kannst. Also die Tiefe ist schon gut im Kader, definitiv. Und ich bin da auch ganz guter Dinge jetzt vor dem Spiel gegen die Seahawks mit 4-3. Ja gut, ich hatte es mir jetzt nicht unbedingt erhofft, sage ich mal, weil diese Niederlagen jetzt im Nachhinein gegen die Dolphins und auch gegen die Eagles enorm unnötig waren und du jetzt auch einfach anhand dieser Ergebnisse und nicht nur anhand der Ergebnisse, sondern auch anhand der Leistung einfach siehst, dass es nicht nötig gewesen wäre irgendwie, also weil du siehst ja, wozu sie in der Lage sind, wenn alles passt. Ich kann mir das nur ein bisschen dadurch erklären, dass man das vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat, da vielleicht 1-2% schon weniger gegeben hat und das reicht dann in der NFL eben einfach nicht. Und muss man hoffen, dass sie jetzt wieder on point da sind gegen die Seahawks.
Apropos Seahawks. Wenn wir so spielen gegen wie die gegen die Patriots gestern oder also jetzt bei der Aufnahme gestern oder auch letzte Woche gegen die Rams, bin ich da echt ganz gute Dinge, dass wir da auch was reißen können. Vor allen Dingen, weil ja unsere Offense dann gegen die Defense der Seahawks schon gut sein dürfte.
Ja, ist ein gutes Matchup. Deswegen, ich hoffe halt, dass Debo Samuel dabei ist, aber zu dem Spiel, wie gesagt, da werden wir dann, glaube ich, auch nochmal Mittwoch.
Vielleicht ganz kurz noch, er hat in seiner Instagram-Story ein paar Posts gemacht, dass er jetzt Leute blockt, die halt ihm, also auf Instagram blockt, die negative Sachen sagen jetzt über ihn. Ja, das, nur mal im Hinsehen, vielleicht ist es dann doch, er ist auch ziemlich ehrgeizig, dass er vielleicht doch wieder spielen würde jetzt am Sonntag. Ich würde es hoffen, aber da ist wieder die Frage, ob es dann vielleicht doch nicht zu früh ist. Aber wie gesagt, das können wir nicht beurteilen. Das müssen die Coaches machen oder die Medical Staff.
Ja. Ja, im Endeffekt, also es ist, was wir sagen können, jetzt um nichts vorwegzunehmen, auch, es ist auf jeden Fall ein richtungsweisendes Spiel, ne? Also wenn die 49ers das Spiel auswärts, was ohne Zuschauer stattfindet, Vielleicht auch gar nicht so unwichtig, weil es ja, glaube ich, doch relativ unangenehm ist, glaube ich, zu spielen im CenturyLink Field. Ja, da ist es, glaube ich, schon wichtig, da dann auch für die Division da dann die Seahawks nicht komplett ziehen zu lassen, die jetzt auch gegen die Cardinals verloren haben. Und eben auch als Zeichen an die Liga, ne? Also der Sieg gegen die Rams war jetzt wichtig, aber wenn du dann wirklich die Seahawks zu Hause nochmal schlägst, da zeigst du der Liga dann auch, dass du da bist. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir da jetzt wieder drin sind. Ich glaube, vor 2 Wochen saßen wir noch hier oder vor 3 Wochen und haben uns das, glaube ich, so nicht vorgestellt, genau. Und genau, einfach mal gucken. Wir haben damals gesagt auch, ja, man muss jetzt einfach von Spiel zu Spiel gucken, wie sich die Saison entwickelt. Gespielt werden muss es sowieso. Ja, da können wir uns nicht gegen wehren. Da können wir nicht sagen, lass uns die Saison abbrechen oder sonst was. Das geht scheinbar das auch den Spielern so.
Also.
Und ja, ich freue mich einfach, dass es jetzt so angelaufen ist, wie es angelaufen ist. Es ist hoffentlich ein Start, eine neue Serie, keine Ahnung, wie auch immer. Und dann hoffe ich, dass man da auf jeden Fall zumindest die Saison noch so zu Ende spielt, dass man bis zum Ende zumindest noch mitfiebern kann und eine Chance hat auf die Playoffs. Ne? Also dass man da jetzt nicht, keine Ahnung, 6-7 Niederlagen hat und dann am Ende damit 5-6 Siegen rausgeht. Aber ich denke, dafür ist das Team auch einfach zu stark.
Ja. Ich glaube, es würde darauf hinauslaufen, dass wir jetzt alles ins Feuer schmeißen müssen, was wir noch haben. Ne? Das heißt alles oder nichts. Entweder funktioniert es oder es funktioniert halt nicht. Aber bei den Verletzungen, die wir haben, mit uns rechnet keiner mehr, ist auch vielleicht wieder ein Vorteil. Wie gesagt, eine andere Option haben wir nicht. Wir können nur alles bringen, was wir haben. Machen wir das Beste draus. Ist halt jetzt so, wir können es nicht ändern.
Thema Trade-Deadline vielleicht noch, ich weiß nicht. Ja, was glaubst du, kommt da noch was in Frage, wenn ja, welche Position? Also ist, glaube ich, am 3. November, ne? Nach Woche 8 meistens. Oder nicht meistens, ich meine immer sogar. Meinst du, wir sollten da irgendwo nochmal, ich weiß nicht, Pass Rush, Wide Receiver, irgendwas?
Also ja, 2 Spieler, die wir ansprechen könnten, war ja Dante Pettis, war ja, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht im Podcast am Mittwoch schon hattet, offiziell auf den Trade-Block gesetzt worden. Ist jetzt aber laut Shanahan nach der Pressekonferenz gestern wieder runter. Wegen den ganzen Verletzungen, vor allen Dingen gegen Richie James und Deebo Samuel. Richie James hat sich gestern auch verletzt, ist dann wieder zurückgekommen, aber. Ne. Und dann ein Spieler, den wir vielleicht nochmal anschauen könnte, wäre Carlos Dunlap von den Cincinnati Bengals. Ein paar ältere Hasen von euch kennen ihn vielleicht noch, aber früher ziemlich dominant. Ist jetzt bei den Bengals natürlich ein bisschen abgeschwächt, ist auch wahrscheinlich um die 30, 31, 32 rum. Also vielleicht so vom Trade-Time-Kaliber wie letztes Jahr in Emmanuel Sanders. Auch wenn es ein bisschen günstiger sein dürfte, wahrscheinlich in der Regel so gegen einen 5. oder 6. Runden-Pick. Ist immer so die Preisspanne bei Red Wings in dem Alter.
Ich glaube, der wird sogar recht günstig. Hast du die Tweets gesehen?
Ja, ja.
Ja, das glaube ich. Also viel also, Leverage ist da nicht mehr bei den Bengals, glaube ich.
Nee. Also wenn wir den irgendwie 6. Runden-Pick abstauben könnten, wäre schon ziemlich nice. Für die eine Saison. Es gab ja auch so ein bisschen Kritik am Front Office, dass wir nicht für den 3. Round-Pick und einen 5. Round-Pick was, glaube ich, bei dem Trade zugeschnappt hätten für. Oh Gott, wie heißt der von den
Vikings? Garquil, meinst du, ne?
Wie bitte?
Yannick Ngakoue, meinst du?
Ngakoue, genau.
Genau, ja.
Aber Ngakoue ist so. Ja, so ein Vortyp, ne? Ist ein guter Pass-Rusher, überdurchschnittlich guter Pass-Rusher, aber kein guter Run-Stuffer. Und ist auch ziemlich teuer gewesen, wäre vom Cap her nicht drin gewesen. Vielleicht hätte man eine Lösung gefunden, ne? Aber es wäre auch wieder ziemlich viel Kniffelei. Ist ein schwieriger Charakter und hat auch wirklich nicht abgeliefert diese Saison. Ja. Also, ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben. Was nicht, hast du vielleicht noch ein paar Spiele, die wir auf dem Radar haben könnten?
Ja, ich hatte das letzte Woche schon angesprochen mit David, also irgendwie Whitney Merciless oder so. Ich glaube, ich wäre jetzt noch ein Name von Houston oder Ryan Kerrigan, aber das hatte ich auch letzte Woche schon gesagt. Ich will mich da jetzt nicht wiederholen, aber das sind halt auch Leute, die dir, glaube ich, nicht viel mehr geben als die Leute, die du ohnehin schon im Kader hast. Jetzt
kommen noch die Ford hoffentlich zurück und
Ronald Blair dann irgendwie. Ja, also Ronald Blair, glaube ich, das wäre echt eine recht wichtige Rückkehr, sage ich mal.
Würde jetzt auch wirklich Starter sein bei uns, ne?
Ja, also zumindest von der Edge wäre es, glaube ich, echt ganz gut, ne? Dann kann Armstead auch zumindest, was die Passing-Downs angeht, in die Mitte rücken. Weil ich finde, Armstead, seitdem der jetzt so ein bisschen auf der Edge-Position.
Edge ist einfach nicht so sein Ding
im Pass-Rush. In der Run-Defense sieht es ganz gut aus, aber Pass-Rush-mäßig.
Er kriegt uns auch immer Double-Teams ab, dadurch, dass er jetzt halt der beste D-Liner ist bei uns und nicht mehr Nick Bosa oder DeForest Buckner.
Ja, genau, das ist es, ne? Und
vor allen Dingen ist er halt auch wirklich nicht athletisch genug, also vielleicht schon athletisch genug, aber nicht so gut wie er konnte von der, also von der, Ich fange mal von vorne an. Er ist halt auf der Edge bei Pass-Rushing-Situations nicht so effektiv wie von innen. Der ist halt einfach, er ist 6'7 groß, ist eigentlich viel zu groß dafür. Und er ist halt einfach Inside-Pass-Rusher richtig gut. Also ich würde ihn viel lieber Inside-Pass-Rush haben, aber wenn es halt nicht geht, geht es halt nicht, ne?
Ja. Er hat halt nicht diesen Get-Off, ne? Diesen ja, genau. Default oder so hat. Das ist halt, und das Matchup gegen Guards ist da einfach halt noch unfairer, ne? Ja. Oder gegen Center oder so, muss man gucken. Nee, wie gesagt, so, ich glaube, das meiste aus dem Spiel haben wir dann auch abgearbeitet. Ich weiß nicht, Fred Warner vor All-Pro hatten wir, glaube ich, auch gesagt.
Da hatte Marken
Sotcher auch ein paar witzige Stories gepostet. Nein, also es ist schön zu sehen, dass das Team wieder funktioniert, glaube ich. Und insgesamt war es einfach ein rundes Spiel mal wieder. Fühlt sich ein bisschen an wie letzte Woche, diese Aufnahme, muss ich sagen. Und ja, dann freuen wir uns, dass jetzt die kommende Woche ganz im Zeichen des Duells mit den Seattle Seahawks steht. Und Seahawks Week ist ja immer sehr, sehr spaßig. Ich hoffe, dass es alles weiterhin fair zugeht und alles. Wir sind ja auch, was die Beziehung zu den German Seahawkers angeht, sehr, sehr wohlgesonnen. Da freuen wir uns auch wieder höchstwahrscheinlich am Mittwoch Gäste begrüßen zu dürfen von den Seahawkers und auch vielleicht kommenden Montag bei der Review, dass wir da jemanden dabei haben. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ob da jemand Zeit hat oder so, da habe ich auf jeden Fall schon mal nachgehakt. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer euch allen eine schöne Woche zu wünschen. Ja, genießt was auch immer, den Football, der noch läuft. Ich glaube, heute Abend spielen noch die Rams, die hoffentlich nochmal verlieren. Und ja, bis dahin gibt es dann, wie gesagt, noch die Preview von uns. Und ja, Moritz, danke dir auf jeden Fall, dass du wieder dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Und natürlich bitte nochmal meine Stimme, die ist halt echt ein bisschen schlecht drauf. Sorry.
Ja, kein Problem. Ich denke, ging trotzdem ganz gut. Oder war trotzdem ganz gut zu hören. Nee, und wie gesagt, unseren Podcast könnt ihr gerne auch positiv bewerten, wenn es euch gefällt. bei Apple, bei Spotify gerne folgen. Anderen gerne von dem Podcast erzählen, die vielleicht davon noch nichts gehört haben. Und ja, sonst alles zu uns, zu den 49ers. Die Infos gibt es at 49ers Empire GER bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook. Und ja, dann, wie gesagt, allen eine schöne Woche. Und wie immer, Go Niners, bleibt gesund, setzt die Masken auf, ganz wichtig. Und bis dahin, wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut, ciao.
Ciao.
It's an empire, not a nation.